Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei den Dark Souls Diaries. Inzwischen sind wir bei Folge 7 angelangt. Und das letzte Mal haben wir gecliffhangert mit dem Ergebnis von dem Bosskampf in Blythetown, was Dom angeht. Ich habe schon gespoilert, dass das bei mir alles relativ ereignislos verlaufen ist. Danach gab es aber Irritationen. So, ja. Da können wir also quasi direkt in Medias Res gehen, ja, direkt wieder einsteigen und hier nahtlos weitermachen, hätte ich gesagt. Dom, du bist den Cursed-Status losgeworden,
ja.
Das wissen wir schon. Jetzt ist dein Leben ja wahrscheinlich nur noch wieder Regenbögen und Sonnenschein.
Also tatsächlich hat das mein Spielerlebnis deutlich verbessert, wie man sich ja fast schon denken konnte. Es hat wirklich zu einer Kehrtwende geführt, wie ich dieses Spiel eine Weile lang wieder wahrgenommen habe. Ist ja auch verständlich, wie gesagt, wir erinnern uns, die Hälfte meines Lebens war weg. Und damit war ich im Grunde jeder größeren Konfrontation gefühlt wehrlos ausgesetzt. Übrigens, ich fand das ganz interessant. Ich habe ja mittlerweile Fortschritte gemacht in meinem Spielstand und habe schon befürchtet, oh, wird es mir überhaupt gelingen, mich an die Schrecken dieser jetzt schon längst zurückliegenden Tage und Jahre zurückerinnern zu können? Und tatsächlich, das geht problemlos. Diese Erfahrungen in Dark Souls, die imprägnieren sich so krass in meinem Kopf. Ich krieg die auch nicht mehr, auch die Gefühle. Ich muss nur hier meine Notizen durchlesen, über das, was wir gleich sprechen werden. Alle Gefühle sind wieder da. Das finde ich gruselig, aber auch irgendwie toll.
Ja, wir hatten da ja in einer vergangenen Folge schon darüber gesprochen. Ne? Das ist ein großer Vorteil, glaube ich, auch diese Wiederholung, die im Spiel angelegt ist, dass man Areale gefühlt sehr eindeutig im Kopf hat. Und umgekehrt, ich merke immer da, wo es dann vielleicht auch einfach mal fluffiger gelaufen ist, ist es dann auch nicht ganz so stark bei mir. Also da habe ich dann schon so manchmal das Problem, dass ich da sitze und denke so, ja, was ist denn da jetzt überhaupt groß passiert? Da bist du halt da durchgelaufen und ja, war halt dieses oder jenes, naja. Ne? Aber sag ich mal, das kommt jetzt zum Glück ja nicht oft und nicht lange vor bisher, von daher bislang ist es noch relativ easy. Also, ich habe es letztes Mal ja schon gesagt, ne? Also es gibt da am Schluss von Blythetown, da durchquert man diesen komischen Sumpf, wo man auch sofort wieder Giftstatus bekommt, dann kommt da eine Insel, die schon mit Spinnenweben überwoben ist. Man läuft da in so einen Höhlenbau hinein, wie in so einen Kaninchenbau oder eben wie eine von diesen Trapdoor-Spiders oder wie auch immer die Viecher heißen, die sich da im Boden eingraben. Und endet das Ganze in einer großen Höhle. Ja, und wie sollte es anders sein? Große Höhle, großes Areal bedeutet meistens Bossfight. Und dann kommt dieses komische, diese Chimäre von einer großen Riesenspinne vom Körper, aber dann ist da so eine Frauengestalt, die da so herauswächst. Und die war, ehrlich gesagt, für mich kein großes Problem. Da bin ich reingelaufen und habe das dann im ersten Versuch bestanden. Und das ist auch so ein Fall übrigens, an den Bosskampf habe ich deswegen auch keine starke Erinnerung. Ich weiß, da wurde mal hier was gespuckt und da mal war irgendwie so, weiß ich nicht. Und das war's halt irgendwie. Da ist echt keine bleibende Erinnerung dran.
Ja, bei mir schon, weil ich bin da reingerannt, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge immer nur so beiläufig gesagt, weil da der Fokus auf der Cursed-Geschichte lag, aber ich bin da auch mal reingegangen und habe mir das schon mal angeguckt, weil ich ja dachte, na gut, mit meinen überragenden motorischen Fähigkeiten werde ich das sicherlich ausgleichen können, dass ich ja eigentlich verflucht bin, nein, ich habe die Male, ich habe es, glaube ich, 3-4 Mal versucht mit diesem Verflucht-Status und bin da immer sehr schnell gescheitert. Ich finde, eigentlich ist das ein Gegner, der relativ leicht zu lesen ist, diese Allheilpraxis nah ran, die wir ja schon ermittelt haben, die funktioniert auch hier gut. Es gibt manchmal einen ganz gemeinen Area-of-Effect-Angriff, wo, glaube ich, ihre unmittelbare Umgebung dann von so einer Feuersbrunst umwoben wird und das ist alles ganz schlimm. Da habe ich mich dann zurückgezogen und es gelassen, mich dann erstmal auf diese Quest begeben, von der ich schon erzählt habe, diesen Curse-Status loszuwerden. So, und dann kam ich da wieder zurück, hatte hier die Tonscheibe im Nacken, die meinen Curse da weglöscht und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich nicht gesagt, ne, jetzt bin ich ja auch wieder menschlich, jetzt gehe ich hier nicht alleine rein, sondern ich hole mir Hilfe. Und zwar nicht von einem Spieler oder Spielerin, lieber André, sondern von zwei. Ich habe mir gedacht, ey, es ist wahrscheinlich nicht notwendig, aber das wird jetzt so ein kleiner Sturm auf die Normandie und ich bin der Sturm und nicht die Normandie dieses Mal und organisiere mir Hilfe und bin dann mit zwei Leuten, die tatsächlich da gerade ihre Koop-Hilfe angeboten haben, reingestürmt und hab diese Spinne aber sowas von weggeklatscht. Also an die Wand viermal, das war gar kein Problem mehr. Da habe ich schon gewusst, ich mache es mir jetzt gerade noch ein bisschen arg einfach, also viel einfacher, als man es wahrscheinlich machen sollte, aber das brauchte ich. Das war mein kathartischer Moment und das tat richtig gut. Also da bin ich dann problemlos durchgewalzt.
Das ist dann, ja, da bist du so triumphal aus diesem Sumpf des Elends emporgestiegen. Ja. Ja? Bist auf deinen, keine Ahnung, deinen Richtig. Greifen oder irgendein geflügeltes Ross, irgendein Pegasus gestiegen, davongeflogen, ja, und ab jetzt, ja, dann, jetzt fühlst du dich wieder empowered. Das ist doch, ja, ist der Umschwung der Gefühle schon komplett oder hast du immer noch, wie viel ist noch auf dem Hate-O-Meter gegenüber dem Spiel? Sind wir von der 10 inzwischen wenigstens auf eine 7?
Also ich bin gerade tatsächlich ziemlich begeistert, aber das liegt an was ganz anderem. Dazu kommen wir später noch. Ich kann mich aber noch erinnern, in dem Moment war ich auch erstmal ziemlich begeistert, auch von meiner Organisationsfähigkeit. Ich habe ja immerhin geschafft, da zwei Leute irgendwie in diese Welt einzuladen. Und dann haben wir das gemeinsam erledigt. Und unmittelbar danach, fand ich auch ganz interessant, hat sich bei mir aber ganz schnell dieser Triumphmoment wieder zerfasert. Das ist mir in diesem Moment zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass man nach diesen Bosskämpfen ja gar keinen traditionellen Triumphmoment hat, dass da irgendwelche Engel vom Himmel steigen und dir einen Kranz um den Kopf legen und sagen, guck mal, hier hast du eine neue Waffe und Rüstung. Das ist ja hier alles innerhalb von Sekunden erledigt. Du kriegst diese Einblendung, Victory hier irgendwie achieved. Boss besiegt und dann gibt's noch die Seele. Genau, so Victory Achieved, dann gibt's noch eine Seele obendrauf und dann stehst du da in diesem riesengroßen, leeren Boss-Areal. Meine beiden Helferlein sind dann auch wieder verschwunden und dann war ich da allein und dachte mir, boah, also richtig lange hält das Glücksgefühl nicht an. Es hat direkt wieder dieses Gefühl von Hilflosigkeit und ich bin irgendwie verloren und möchte an Kasse 2 von meiner Mutter abgeholt werden eingestellt.
Ja, aber ich, also ja. dieses Victory Achieved, diese Einblendung, das hat schon was, das ist schon immer so ein
Ja, aber es ist so kurz. Das ist, also für mich, das ist immer ganz schnell wieder weg aus dem Kopf.
Hättest du schon gerne ein bisschen mehr Konfetti gehabt, ne?
Ja, und auch irgendwie, weiß ich nicht, auch eine Musik, die mich dann der Triumphal aus dem Raum rausbegleitet. Also mein klar, das passt natürlich. Also es passt natürlich alles nicht zur Spielwelt, ist mir schon klar, aber ich würde es mir gern wünschen. Das würde mir gut tun, bekomme ich aber nicht. Stattdessen bekomme ich eine Ecke weiter, nachdem ich dann diesen Bossgegnerraum verlassen habe, eine allzu mysteriöse Begegnung mit einer weiteren Spinnenfrau. Dieses Mal ist sie, glaube ich, schneeweiß. Und die bietet sich mir zum Gespräch an und dass ich in ihren komischen Orden einsteigen darf. Und darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Zu dem Zeitpunkt im Spiel war ich schon in einem Orden drin. Ich habe das nämlich einfach mal gemacht, ohne zu wissen, was mir das im Spiel eigentlich bringt. Ich habe mir hier von diesen etwas übergewichtigen Ritter beim Firelink Shrine mich bequatschen lassen, in seinen Order of White oder sowas einzutreten. Und jetzt habe ich dann die Spinnenfrau gesehen und sie hat gesagt, hey, ich habe hier den Order of Chaos und ich sag so, ja, warum nicht? Und jetzt bin ich im Order der Chaos und ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht.
Das ist ja wie so von so einem Vertreter an der Haustür direkt was andrehen lassen.
Ja.
Da hast du ja schon das versteckte Bonfire dort sogar direkt gefunden.
Klar, das war gar kein Problem. Also ich lese dieses Spiel wie ein Kinderbuch.
Weil, also nachdem man diesen Bossfight bestanden hat, gehst dann da raus. Und dann läutet da ja auch die zweite Glocke, ja, ne?
Ja.
Genau, ja. Also wir sind ja in dieses Spiel gestartet mit dem Auftrag, dass man hier erstmal zwei Glocken läuten soll. Die erste war das mit diesen Gargoyles und das jetzt läutet die zweite Glocke und eine kurze Cutscene zeigt uns, dass sich da ein Tor öffnet, das man wiedererkennt als das Tor hinten in der Undead Parish unterhalb des Glockenturms, wo wir die Gargoyles für die erste Glocke besiegt haben, wo auch dieser Zwiebelritter, dieser Dingsi Karim oder sowas, sind das die Knights of Karim?
Er heißt in meinen Notizen immer Kartoffelritter. Ich weiß nicht, warum Zwiebel bei mir nicht, also ich für mich
das ist das so immer der zwiebelig aus. Auf jeden Fall, die tragen eine so ulkige Rüstung. Der sieht auch immer aus, als wäre er ziemlich korpulent und als würde er wie so ein Michelin-Männchen aus so verschiedenen aufgeblasenen Reifen zusammengesetzt sein. Und der trägt halt einen großen Helm, der auch wie so ein geschlossen, wie so ein Krapfen aussieht, quasi nur aus Metall. Und er hockt eigentlich vor so einem verschlossenen Tor am Anfang. Das ist bei dem Leuchtfeuer, das direkt bei diesem ersten Schmied ist. vor dem Eingang zum Darkroot Garden, kommend von der Undead Parish. Und direkt da führt eigentlich ein Weg immer zu einem sonst verschlossenen Tor. Und das erkennt man schon wieder, dass sich dort das Tor öffnet. Und die Cutscene habe ich auch gesehen. Und dann habe ich gedacht so, ja, okay, klar, jetzt gibt's bestimmt irgendeine krasse Abkürzung dahin zurück. Und dann habe ich auch halt erstmal ein bisschen rumgesucht und nichts gefunden. Und der Weg, wenn man ihm weiter folgt, aus diesem Boss-Areal raus, der führt zu einem Leuchtfeuer, das am Eingang des nächsten Areals ist, nämlich den Demon Ruins. Und ich habe dieses versteckte Bonfire, wo die Spinnenfrau ist, erst deutlich später gefunden. Und ich habe da auch gleich, glaube ich, einen Fehler gemacht, weil da ist auch eines von diesen, das sind so merkwürdige mutierte, verkrüppelte Kreaturen, die da rumkriechen. Die trifft man schon auf dem Weg zu dem Spinnenboss. Und wenn man die angreift, dann platzen die auf und dann kommen so Würmer aus ihrem Inneren heraus, die einen auch wieder angreifen und die schwer zu treffen sind, zumindest mit meiner Axt übrigens. Und dieses komische Viech, mit dem kann man scheinbar reden. Das habe ich aber nur in der Millisekunde gesehen, bevor ich ihm eine reingehauen habe. Und danach, ich glaube, dass es daran lag, ich konnte dieses Bonfire nicht mehr entzünden. Das war inaktiv, das war kaputt sozusagen. Ja, und jetzt stehe ich da. Ich habe da offensichtlich den Zuständigen für die Leuchtfeuerfreischaltung habe ich ein bisschen verärgert, indem ich ihn direkt mit der scharfen Seite der Axt begrüßt habe. Ja, ich konnte mich dann auch mit der Spinnenfrau unterhalten. Ich habe aber, ich weiß gar nicht, ist das eine andere oder soll das der besiegte Boss sein? Ich habe mich gefragt, nee?
Nee. Ich habe das verstanden als, das sind so, also Schwestern, war sofort meine Interpretation und ich glaube, wir haben ihre Schwester schon kaputt gemacht und das war die böse Schwester, weil sie war die Feuerschwester in Schwarz und jetzt haben wir die weiße Lilienspinne oder was das ist vor uns und ich glaube, das ist so die Gute, die sitzt da hinten rum und die ist ja auch kleiner als die Schwester. Ich glaube, also das ist meine Interpretation, mit der kann man jetzt verhandeln und sprechen.
Okay. Ja, siehst du, bei mir ist natürlich jetzt so, das folgt bei mir nicht direkt aufeinander. Bei mir ist erste Spinne besiegt, Zeug, deutlich später zweite Spinne dort entdeckt. Und dann hatte ich nicht mehr genau genug im Kopf, wie sah die denn früher aus? Und dachte jetzt so, ey, habe ich die halt doch nicht totgeschlagen, sondern die hat sich da runtergeschleppt und jetzt auf einmal ist sie verhandlungsbereit und sagt so, hey, ich habe übrigens hier auch so einen Buchclub, dem du beitreten könntest. Ich habe auch keine Ahnung, was das bringt übrigens. Also diese Covenants, ich habe auch erstmal schön, bin ich dem ersten Covenant beigetreten, der sich mir angeboten hat. Das war auch dieser White Covenant von dem Typi da direkt beim Firelink Shrine, weil, ja, warum nicht, ne? Also ich habe mir gedacht, schaden kann's ja nicht. In diesem Spiel sollte man ja ne, so viele Freunde um sich scharen, wie es nur geht. Aber ich habe immer noch überhaupt keine Ahnung, was das bringen soll. Ich würde vermuten, aufgrund der völligen Ergebnislosigkeit oder Effektlosigkeit bisher, dass das wieder etwas ist, was mit dem ominösen, mysteriösen Multiplayer-System zusammenhängt, das ja bei mir auf der Switch eh meistens nur in einem Desync endet.
Mhm. Ich habe auch überlegt, vielleicht hat das auch irgendwie, also entweder wird das nochmal von der Narration später mal aufgegriffen, wo du mit welchem Covenant aktiviert gerade hinkommst, dass da dann unterschiedliche Dinge vielleicht passieren, oder es hat irgendwelche Auswirkungen auf dieses Wundersystem und Magiesystem, aber das werde ich niemals herausfinden, denn ich hatte bisher kein einziges Mal das Vergnügen, Magie ausprobieren zu wollen und das werde ich auch nicht. Also das ist ein Bereich des Spiels, den ich mir niemals näher anschauen werde, deswegen aktuell hat das für mich auch keine große Bedeutung.
Das könnte natürlich auch sein, dass das nur für bestimmte Charakterklassen nützlich ist und einfach eben in diesem Magiebereich, da habe ich auch nichts und da sind jetzt auch schon so viele Punkte in andere Attribute geflossen, das wird nicht mehr passieren. Also ich und die Magie in Dark Souls, da findet weiterhin kein Kontakt statt. Ja, man grüßt sich vielleicht mal höflich morgens, wenn man die Zeitung reinholt, aber das war's dann auch schon.
Aber dass du dieses Lagerfeuer bei der Spinne gar nicht nutzen konntest, das sollte doch eigentlich gar nicht so schlimm gewesen sein, oder? Weil wenn man diese Glocke da aktiviert hat und dann der Levelführung erstmal weiter folgt, kommt man ja in den nächsten großen Levelbereich, ins nächste große Levelareal, und da wartet auf einen ja schon das nächste Bonfire. Also ich glaube, da wurdest du ja zumindest etwas verschont.
Ja, genau. Das hatte später noch einen Nachteil. Da muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, das glaube ich aber nicht so schlimm. Man schaltet später ein Item frei, das es einem erlaubt, einen begrenzten Maße Quick Travel zu veranstalten, indem man zwischen diesen Bonfire hin und her reisen kann. Und wenn man jetzt aber in diese Region zurück will, dann ist scheinbar, das habe ich dann in einem Moment der Frustration irgendwann mal ergoogelt, dann muss man dieses versteckte Bonfire freigeschaltet haben, weil das ist der Quick-Travel-Punkt. Ja. Das heißt also, wenn ich zurück wollte in diese Gegend, dann musste ich wieder schön den ganzen Weg vom Firelink-Shrine quer durch Blythetown durch zurückrennen.
Ah, dieses Scheißspiel. Wie gemein, ey.
Oh mein. Ja, das sind zu diesem Zeitpunkt noch Sorgen von morgen. Die Frage ist ja vor allem so ein bisschen natürlich, wie kam es überhaupt, dass ich in dieses Gebiet zurückgerannt bin, wo ich jetzt erstmal da war, womit wir quasi bei den tagesaktuellen Ereignissen wären. Ich bin ja dann erstmal in diese Demon Ruins gelaufen. Da ist auch direkt ein Bonfire, erstmal alles kein Problem, habe ich gedacht, ja, alles klar, okay, hier geht's jetzt weiter. Das war aber dann ein Areal, dem ich sehr schnell eigentlich den Rücken wieder zugekehrt habe. Aus zwei Gründen. Also erstens, das ist so eine Lavawelt, ne? Unterirdische riesige Höhle, Lavaseen. Und man läuft von diesem Lagerfeuer aus dann so einen Hügel hinab oder so eine schmale, erhobene Landzunge herunter. Und dann endet das auf einer riesigen Ebene. Ich glaube, da habe ich schon mal vorgegriffen irgendwann und habe schon mal erzählt, vielleicht war das aber auch außerhalb des Podcasts, ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Da ist also jetzt eine riesige, wirklich riesige Höhle. Und da ist eine ganz, ganz große offene Fläche. Und da hinten sieht man, stehen Gegner herum. Und das Areal fand ich zum ersten Mal richtig scheiße. Erstens, weil jetzt sah Dark Souls auf einmal aus wie so ein schlechtes MMO früher. Große, weite Landschaft, wo halt einfach Gegner hingeflanscht waren. Da stehen diese komischen Zottelwölfe mit einer Axt, wo ich später erkannt habe, ach, das ist im Grunde genommen der Taurus Demon in klein. Unser erster großer Endgegner, wenn du dich erinnerst, den wir auf dieser Brücke bekannt haben. Die haben fast das gleiche Moveset, könnte ich schwören. Mit dieser Axt und so, die sind halt nur ein bisschen kleiner. Wahrscheinlich sehen sie auch genauso aus und sind nur geschrumpft, aber da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe am Anfang gedacht, das sind so wie so große Werwölfe mit einer Axt. Und die sind da super lieblos halt einfach auf diese große leere Fläche gestellt. Und das fand ich erstmal optisch eher so, bäh. Das sah irgendwie echt so hingeschissen aus, wie ich es von dem Spiel sonst noch gar nicht gekannt habe. Dann waren die Bastarde auch noch richtig zähe Brocken, haben mich erstmal richtig schön versohlt. Und dann aber, um einen neuen Anlauf zu starten, starte ich ja wieder bei diesem Leuchtfeuer. Und dann muss ich halt immer diesen elenden Weg, den ganzen Hügel runter, über diese weite, offene Fläche, dann mich vorsichtig rantasten, dass ich auch nur einen davon auf einmal anlocke, um Gottes Willen nicht mehr als einen. Dann den Kampf wieder starten und dann wieder auf die Fresse kriegen und dann wiederholt sich das. Und diese 20, 30 sekündige Lauf zurück einfach war so strunzöde. Das hat mich irrsinnig frustriert.
Ja, also an den Punkt bin ich auch gekommen. Vorher hat sich aber mir noch was anderes ereignet, nämlich auf dem Weg dorthin, zu dieser Stelle, die du beschrieben hast, kommt man im Seitenspiegel an einer Nebelwand vorbei. Und ich, geschwängert von meinem Glücksgefühl mit der Spinne, die ich ja mit meinen beiden Freunden, die schon längst gar nicht mehr bei mir waren, da problemlos, also eingenagelt und abgeschickt habe wieder, zurück ans Postfach, ich habe Dark Souls besiegt, habe ich mir gedacht, so, ich guck mir mal an, was hinter der Nebelwand ist, bevor ich den anderen Weg gehe. Und tatsächlich verbarg sich dahinter direkt der nächste große Bossgegner. Ein riesengroßes Feuer-Lava-Monster, das in so einer Art Lava-Teich steht, mitten im Level und quasi erstmal nichts mit dir anstellt, sondern quasi abwartet, bis du ein Item aus diesem Areal aufgreifst. Und zwar ist es eine Rüstung, die besonders gut gegen Feuerschaden ist. Und wenn in dem Moment, wenn du die von so einem kleinen Schrein nimmst, erwacht dieses Feuerwesen zum Leben, kommt an die Küste, sage ich mal, zu dir ran und fängt an, dich mit verschiedenen Arten von Angriffen zu behaken. Und ich weiß nicht genau, was es in mir war, das mir gesagt hat, Dom, du musst jetzt hier bleiben und dieses Ding besiegen. Ich bin aber dieser Stimme gefolgt und habe tatsächlich dieses Feuermonster im ersten Anlauf gelegt.
Ja, krass.
Ja, im ersten. Und es war, also das Spiel hat mir so wieder so ein bisschen geholfen. Wir erinnern uns zurück, vor vielen, vielen Stunden kämpfte ich bereits gegen einen metallbeschlagenen Eber, beziehungsweise er blieb an der Wand hängen und konnte sich gar nicht gegen mich wehren. Und so ein bisschen war es ja wieder auch, das Feuermonster hat schon echt dolle mir zugesetzt und ich musste erstmal überlegen, was mache ich denn hier? Und während dieses Überlegens bin ich ein paar Schritte wieder zurückgegangen an den Start dieses Areals und dort gibt es eine Treppe. Und dann habe ich festgestellt, zufällig, wenn ich an der Treppe an einer ganz bestimmten Stelle stehe, wird mich keine der Angriffe des Feuermonsters berühren und erwischen, egal was es macht. Und das war quasi wieder Cheesing, aber das habe ich ausgenutzt, um tatsächlich, aber auch mit ein bisschen Geschick, muss ich auch sagen, dieses Feuermonster mit viel Geduld und Schwertschlägen zu besiegen. Und das Tolle war, André, soll ich verraten, was passiert, wenn das Feuermonster stirbt?
Ja, bitte.
Ich verrate. Und zwar, wenn das stirbt, dann wird ein wesentlicher Teil der Lava aus diesem Level weggezogen. Das ist so ein bisschen, als hätte man bei einer Badewanne den Gulli rausgezogen, also diesen Verschluss, und das Wasser wird rausgezogen und dann kommt dieser Aha-Moment, dass man versteht, aha, das Feuermonster hier war quasi die Quelle des Lavateichs in diesem Level. Und das war cool. Das war ein schöner Moment, wo ich mir dachte, ach, schau mal hier, mit diesem Glücksgefühl gehst du jetzt auch durch die restlichen Demon Ruins. Aber dann kam ich genau an den Punkt wie du auch, wo ich mir auch gesagt habe, erstens, bach, das steht alles hier ganz schön lieblos in der Gegend rum. Und zweitens, bach, da gehe ich lieber zurück und schaue mal, was ich sonst noch so machen kann. Also da war auch ja, für mich dann Ende bei
dieses,
den Demon Ruins.
Diesen Endgegner, Massive Discharge hieß der, glaube ich, den habe ich tatsächlich auch noch besiegt. Ich habe den halt, am ersten Mal habe ich das vermieden. Ich habe gesehen, dass da diese Nebelwand ist und habe gedacht, so, ich gehe doch jetzt nicht direkt zum nächsten Bossfight. Ich bin doch nicht dumm. Ja, das kann auch nur so sein, dass das jetzt noch nicht vorgesehen ist. Dann habe ich mir also erstmal meine Zähne an diesen Zottelwölfen ausgebissen. Dann habe ich gedacht, so, boah, ich habe echt keinen Bock auf diesen Scheiß. Probierst du mal diesen Endgegner da, den ich dort vermuten musste, wegen der Nebelwand erstmal. Dann ist da ja erstmal nix, wie du ja schon richtig sagst. Ich so, ah, puh, okay, einfach mal eine Nebelwand dahin gemacht. Haha, raffinierte Entwickler, ja, die haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass mich das erstmal abschreckt und das ist aber eigentlich nur so ein kleines Trolling zwischendrin. Hier ist ja gar nichts. Dann diese Rüstung hinten einsam rumliegen sehen und da hab mir schon gedacht, okay, fuck, so weit wird die Scheiße einsam, ist egal, was das ist. Also da, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das diese Feuerrüstung ist. Ihr wusstet schon, wenn ich das einsammel, dann kommt da was. Dann kam es auch so. Und das Viech hat mich erstmal so dermaßen platt gemacht. Der hat ja so krasse Angriffe. Es hat mich komplett verwüstet. Ja. Dann bin ich da wieder zurückgelaufen. Nächster Versuch wieder. Also mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein. Hab erstmal diese Feuerrüstung angezogen, die man dort findet. Hab festgestellt, ich sehe aus wie einer der Ringgeister aus Herr der Ringe. Hab gedacht, so, geil, das ist ja mal die geilste Rüstung im ganzen Spiel. Das werde ich jetzt erstmal anbehalten. Dafür alleine nur als Fashion Statement muss ich jetzt diesen Boss noch ein paar Mal probieren. Hab gedacht, mit meiner Feuerrüstung läuft's jetzt bestimmt besser. Und schon wieder wirklich mit dem Gesicht voran in den Propeller gesprungen. Und dann bin ich irgendwann während des panischen Weglaufens vor diesem Endgegner, ist mir dann am Anfang gar nicht aufgefallen, gibt es so eine Art kleine Seitenstraße, ja, der ist in diesem Lavasee und da führt vorne eben der Weg lang, aber wenn man dann zurückläuft, ist da wie so ein kleiner Hügel, um den herum in so einem Halbkreis quasi ein Weg führt. Und, ne, und das ist also wie so ein Canyon und dann läufst du da also rein. Und dann bist du dort erstmal auch geschützt vor den ganzen Angriffen. Und dann merkte ich schon, wenn ich mich dann mit der Nasenspitze so ein bisschen um die Kurve traue, dann haut er mit seiner Hand in diese eine Seitenstraße rein und dann konnte ich ihn halt da auch cheesen. Das heißt also immer vorsichtig nach vorne, dann macht er den Angriff und schlägt mit seiner Hand da rein, dann kann ich ihm da ein, zwei Schläge oder so verpassen, dann verkrümel ich mich schnell um die Ecke und alles, was danach kommt, das trifft mich nicht mehr, das interessiert mich dann erstmal nicht. Und so habe ich den dann nach und nach weggeboxt, ja, und bis zum Tod durch Schlag auf die Fingerknöchel, was ja möglich das peinlichste Ableben für so ein riesiges Lavamonster ist, das man sich nur vorstellen kann. Es war, ehrlich gesagt, ich war froh, dass ich den beseitigt hatte, aber es war eigentlich auch so erbärmlich, mit welcher Masche ich ihn da weggekloppt habe. Da wollte sich überhaupt kein Triumphgefühl einstellen, vor allem, weil ja eigentlich schon klar war, da ist auch sonst nichts. Da gibt's diese Rüstung und da ist jetzt dieser Boss und ich kriegst halt auch dann hinterher da diese Seelen dafür, dass du ihn besiegt hast, aber es ist jetzt nicht so, oh, jetzt hier ist auf einmal der ein Weg, der sich öffnet, sondern es ist wirklich nur so eine Ecke, den hätte man da auch einfach Boss sein lassen können, also außer, dass da unten jetzt die Lava abfließt, das stimmt natürlich. Dadurch, dass da die Lava, dieser Lavapegel sich senkt, kommt man dann nämlich auch dort, glaube ich, an diesen Ring heran, ne? Der liegt mitten in diesem Lavasee, sonst völlig unerreichbar, weil du viel zu viel Schaden nimmst. Und dann ist er auf einmal nah genug am Ufer, weil das jetzt nur noch so eine Lavapfütze ist, dass du wenigstens reinrennen kannst, ihn aufsammeln kannst, dann stirbst du vielleicht, aber dann hast du ihn schon mal dabei. Und der reduziert danach den Schaden beim über die Lava rennen so erheblich, dass du die Seelen auch recht einfach wiederholen kannst.
Ja, also den Boss fand ich auch nicht so faszinierend. Also ich fand halt cool den Effekt, dass es dann direkt ein Level und das Level-Design beeinflusst hat. Aber da fehlte mir tatsächlich dieser dramatische Build-up, den ich jetzt von den anderen Bossen jetzt schon kennengelernt habe, was ich ja oft auch einfach schlimm fand, aber was natürlich einen Effekt hat. Also wenn ich alleine an die Spinne zurückdenke, klar, die hatte jetzt nicht diesen krassen Build-up, dass ich die ganze Zeit dieses Ding schon vor Augen hatte, bis ich dann endlich an den Kampf rankam. Aber du hattest einen Weg, den du dorthin zurücklegen musst. Und der war auch immer schwierig. Du musstest durch den Giftsumpf, du musstest an den Orks vorbei, dann durch diese Höhle. Wenn du doof warst, hast du vorher noch diese komischen verseuchten Wesen angegriffen, die dann auch nochmal kleine Gegnerchen gespawnt haben auf dem Weg zur Spinne. Und dann erst der Boss selbst und all das hat halt hier gefehlt. Es gibt halt hier diesen einen dramatischen Moment, du nimmst die Rüstung und plötzlich erwacht dieses Ding zum Leben. Aber das hat mir nicht gereicht, um mir dann zu sagen, boah, geil, jetzt hier krassen Kampf so. Das war mehr so, es fühlte sich an wie so eine To-Do-Liste, die man mal so reinschiebt irgendwie. Also das war so ein bisschen egal und dieses Gefühl setzte sich ja auch bei den restlichen Demon Ruins fort, dieses Gefühl von, ja, also begeistert bin ich jetzt hier nicht so wirklich. Und ich erinnere mich sogar, ich habe das ein bisschen falsch gesagt, ich bin nicht einfach selbst gegangen, sondern ich habe ja erstmal weinend mich an dich gewandt und gefragt, André, ich komme ja nicht weiter, was mache ich denn jetzt? Und hast du mich dran erinnert, da öffnete sich ja dieses Tor beim Kartoffelkrieger, da soll ich doch mal wieder hin.
Ja, genau.
Das habe ich dann
auch gemacht. Ich habe vorher noch eine Sache gemacht und zwar die Zottelwölfe, also die haben mich ja platt gehauen und das hat mich schon geärgert und dann habe ich habe gedacht, so, ich habe eigentlich keinen Bock hier weiterzumachen, ich habe auch wieder das Gefühl, ich soll hier noch gar nicht sein. Umgekehrt ist irgendwo, ich habe irgendwie erwartet, jetzt kommt irgendwie die krasse Superabkürzung, wo ich staune, dass ich auf einmal wieder vor dem scheiß Firelink-Schrein stehe und die kam nicht. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulaufen. Und dann habe ich mir vorgenommen, alles klar, die mache ich platt. Ja, ich gehe hier nicht weg, ja, einfach auch nur für mein Ego, bevor ich nicht diese komischen, dreckigen Zottelfiecher platt gemacht habe. Und dann habe ich auch festgestellt, etwas, das sehr hilfreich war. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Ich weiß nur vor allem, mir ist irgendwann aufgefallen, ich muss in meiner Panik beim Kampf gegen diese Zottelwölfe die Axt auf zweihändig gestellt haben. Die haben nämlich ständig, ich wollte ihren Angriff blocken und die haben ständig durchgeschlagen und haben trotzdem Schaden gemacht. Und ich habe gedacht, fuck, mein Schild ist nutzlos geworden, das kann doch nicht sein, um Gottes Willen. Und irgendwann denke ich, oh scheiße, du hast auf Zweihandführung umgeschaltet und dann hast du kein Schild mehr, ja. Und aus irgendeinem Grund ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe immer nur geblockt und gesehen, er macht trotzdem Schaden und so. Ah! und nein, das kann ja nicht sein. Und hab immer versucht, um den rumzurollen und hab gedacht, so, nein, jetzt will das Spiel wahrscheinlich auf einmal, jetzt sagt es, das ist Schluss mit Blocken, du Arschloch, jetzt musst du die Ausweichfunktion auch beherrschen lernen. Und hab mich irgendwie in mein Schicksal gefügt. Und also im Nachhinein habe ich auch wirklich, ich habe gedacht, wie kann man so blind sein? Du siehst doch, dass das Schild nicht da ist. Aber es ist mir ohne Scheiß über mehrere Kämpfe hinweg nicht aufgefallen. Und nachdem ich das dann korrigiert hatte,
wow,
dann ging es auch einfacher. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, die werden ausgerottet mit Stumpf und Stiel. Ich hoffe, es sind die letzten ihrer Art und ich rotte sie komplett aus. Diese Drecksviecher. Ja? Und das ist ein Gegnertypus, der nicht respawnt. Die beseitigt man und dann bleiben sie weg. Und dann habe ich wirklich dieses komplette Areal von ihrer ekelhaften Präsenz befreit. Und dann, ja, dann habe ich mir nochmal angeschaut, wie geht's denn da jetzt weiter, und dann kamen diese komischen Schlangenviecher und das waren auch viele und die Kämpfe waren schwer und ich habe gedacht so, ne, das ist scheiße, diese Cutscene mit dem sich öffnenden Tor ist ein Hinweis, du beißt jetzt in diesen sauren Apfel und du rennst jetzt halt zurück zu der beschissenen Undead Parish. Oh, und dann habe ich mir halt auf den Weg gemacht und bin dann brav zurückgezuckelt. Da ist mir dann auch übrigens das aufgefallen, was du schon beschrieben hast, dass nämlich die Feuerhüterin beim Firelingschrein tot ist und ich dort jetzt nicht mehr ja. Zwischenstationen machen konnte. Aber da hatte ich mich, zum Glück hatte ich noch im Sinn, dass es ja den Aufzug gibt, der direkt vom Firelingschrein zur Undead Parish hochführt und dann kann man ja quasi da auch in direkter Linie ja. zu dem Leuchtfeuer beim Schmied laufen. Das ging dann schon. Aber da habe ich zum ersten Mal auch gedacht so, boah, das ist jetzt aber ein Scheißdesign. Wenn das so vorgesehen sein sollte, vielleicht hätte ich auch einfach in den scheiß Demon Ruins bleiben sollen, aber also so auch im weiteren Verlauf hatte ich schon das Gefühl, eigentlich von der Schwierigkeitsprogression habe ich die richtige Wahl getroffen, aber es war mega ätzend, jetzt den ganzen Weg zurückzulaufen. Man merkt auch, finde ich, da jetzt zum ersten Mal, dieses geile Puzzlebox-Design der Level, ne, wo immer noch mal hier eine Abkürzung ist und dann führt sie dich dahin zurück und du denkst, du staunst, ach krass, wie schön das jetzt wieder doch zurück zu diesem zentralen Ort führt. Das funktioniert in diesem inneren Kreis direkt um den Firelink-Schrein hervorragend und ist grandios arrangiert. Und jetzt sind wir aber auf einmal in diesen Außenbereichen und da geht das einfach nicht mehr, außer sie würden sagen, die teleportieren dich jetzt einfach mal irgendwo hin. Und da hatte ich auch das Gefühl, da fällt dieses sonst so grandios verschachtete Level-Design jetzt in dem Abschnitt irgendwie auseinander.
Ja. Also es ist so ein bisschen, wenn du das so beschreibst, ich muss dran denken an die U-Bahn-Pläne von ostamerikanischen Küstenstädten, so, die doch auch so ausgelegt sind, dass du von den Außenbezirken immer easy ins Zentrum kommst, aber nicht zwischen den Außenbezirken hin und her reisen kannst. Das kommt noch aus der Zeit, wo die ganzen Arbeiterleute da in den Außenbezirken gewohnt haben und in der Innenstadt gearbeitet haben. Und das erinnerte mich immer daran. Ich muss immer diesen doofen Weg über die Mitte laufen, um wieder in die Außenbezirke zu kommen. Und die Wege dorthin sind teilweise wirklich schwierig, knackig. Weißt du, was ich meine mit diesem Straßennetz, mit diesem U-Bahn-Netz?
Ja, genau. Und vor allem hinterher kriegt man ja dieses Fast-Travel-Item. Und ich habe nach wie vor, habe ich immer gedacht, so hinterher auch rückblickend, so wieso, warum habe ich das nicht an der Stelle bekommen? Da wäre es cool ja, und nützlich ja, gewesen ja. eigentlich, dass man da gesagt hätte, so, und jetzt kannst du dich hier dahin einfach zurückteleportieren. Weil es war nicht mal so, dass dieser Rückweg durch Blythetown oder so, das war jetzt nicht mehr schwierig für mich oder so. Den Level, den kannte ich da auch schon relativ in- und auswendig. Ich war ordentlich gelevelt und alles. Das war kein Ding. Es war nur reine Mühsal, jetzt den Weg da zurückzutrotten.
Ja, weißt du, was bei mir war? Wir hatten ja die gleiche Mission, Rückweg zu dem Kartoffelritter. Und ich habe mich verlaufen, André. Ich habe mich knallhart verlaufen. Und es war einer der schlimmsten Momente in meinem kompletten Dark Souls-Erlebnis-Tagebuch. Nicht das längste, rein zeitlich gesehen, aber am intensivsten und schlimmsten, denn ich habe den Weg nicht mehr gefunden. Ich bin, also um das nochmal allen Leuten kurz vor Augen zu halten, es gibt dieses eine Leuchtfeuer, von dem man auch quasi aus den Sümpfen zu der Spinnenfrau geht. Und das ist in einem Durchgang, das sieht aus wie der Ausgang eines Kanalisationssystems. Dort befindet sich dieses Leuchtfeuer. Und wenn man an diesem Leuchtfeuer sitzt und dann von dort weggeht, hat man im Grunde drei Möglichkeiten. Man kann geradeaus gehen in etwa. Nee, eigentlich gibt es sogar nur zwei Möglichkeiten. Man kann nach links gehen, dort kommt man zurück ins Herz von Blytown. Wir erinnern uns, die ganz schlimme Stadt, wo alles schlimm war. Also diese komplette Areal, wo die Leute mit dem Blasrohr stehen, die ganzen Feuerhunde, all dieses, was ich als schlimm designt beschrieben habe. Und wenn man nach rechts geht, kommt man nach ein paar Metern an einen Aufzug, der einen direkt nach oben bringt, an die oberste Decke quasi von diesem Level. Und von dort kann man dann in dieses Dragon Valley und dann zu dem Firelink Shrine. Das ist der Weg, den man gehen will. Und ich war aus irgendeinem Grund auf meinem Rückweg von der Spinne überzeugt, dass ich nach links abbiegen muss von diesem Feuer und habe die nächste, weiß ich nicht, Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden, mich nochmal andrehen. Und das ist die Ironie des Schicksals, komplett von hinten nach vorne durch Blytown gekämpft. Da habe ich gefragt, wo ist denn dieser Aufzug? Das kann doch nicht sein. Ich war doch hier schon mal. Ich habe hier alles schon mal leergeräumt. Ich habe mich hier geärgert an den Hunden, an den Leuten, die hier rumstehen. Hier war ich verflucht. Hier habe ich das Spiel fast in der Mitte zerrissen und mir ein neues gekauft, um es dann auch nochmal zu zerreißen. So sauer war ich hier. Hier war ich doch schon mal. Und ich habe mich einmal komplett durch Blytown und von der anderen Seite aus durchgekämpft, nur um dann Samstagnacht um 4 Uhr einen YouTube-Guide zu öffnen und zu schauen, so ganz doof einzugeben, Walkthrough Blytown Firelink Shrine, Abkürzung oder so. Und dann sehe ich da, wie dieser Typ, noch nicht mal im Remaster, sondern vor 9 Jahren in diesem Spiel, nach rechts geht. Und ich bin nach links gegangen. Mein Gott, das war schlimm. Und das Schlimmste war, während meiner Blytown-Rückeroberung quasi, ging auch noch meine Waffe fast kaputt. Da kam die Einblendung dann, hey, na, die Waffe ist bald kaputt. Wir verraten aber nicht, was dann passiert. Ob man die dann noch mal reparieren kann, ob die dann komplett hinüber ist. Und das war alles ganz, ganz schlimm. Und das war noch mal so für mich gefühlt der Arschtritt von diesem Spiel im Anschluss, als ich eigentlich schon mit diesem Areal abgeschlossen hat, dass es mich dazu gebracht hat, durch meine Orientierungslosigkeit noch mal komplett Blytown durchzulaufen. Einmal hin und nochmal zurück, bis ich den richtigen Weg gefunden habe.
Ja, du musst nach rechts, da wo das große Mühlrad als Aufzug fungiert.
Ja, das weiß ich jetzt. Das weiß ich jetzt.
Ich hatte dir sogar irgendwann mal Gott. Genau erklärt, dass das der Weg zum Firelink Shrine zurück ist, als du noch so gelitten hast. Und
ja.
Ne? Also, ja, doch, ich bin wirklich eine Schulter weich wie ein Samtkissen.
Ja, das war schlimm. Das war schlimm, ey. Das war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hier war doch dieser Aufzug. Ich habe den doch schon mal benutzt. Da habe ich doch sogar in der Folge schon von erzählt. Und ich habe ihn nicht mehr gefunden, ey. Ach, das war schlimm. Aber dann habe ich den Weg auch geschafft. Dann war ich beim Schmied und habe als allererstes mal meine Waffe dann repariert und alles wieder heile gemacht. Und dann kannst du mir mal glauben, wie oft ich mich bei dem Schmied da vor diesem jetzt geöffneten Tor an dieses Lagerfeuer gesetzt habe, nur um sicherzugehen, dass das Spiel kapiert hat, dass ich jetzt hier ab sofort respawne, wenn ich sterbe. Und nicht mehr in den Sümpfen. Also ich habe bestimmt 10, 11, 12 Mal mich an dieses Lagerfeuer gesetzt und es aktiviert und nochmal aktiviert und nochmal aktiviert, damit das Spiel mir nicht kommen kann und sagen kann, hey, sorry, da haben wir gerade nicht hingeguckt, wir dachten, du bist noch in den Sümpfen.
Ne. Das ist übrigens auch, also so, ne, die Vorsichtsmaßnahmen. Das ist wie das Angstgrinding, das ist nur Angstspeichern. Ja, ich habe, weil du gerade das mit dem Reparieren der Waffe erzählt hast zum Beispiel, ne, diese Unzugänglichkeit oder dieses Kryptische des Spiels an Reaktionen hervorruft. Mir ist nie klar gewesen, eindeutig, mittlerweile glaube ich mir recht sicher zu sein, wenn die Haltbarkeit der Waffe abnimmt, dann hat das keinen Effekt, außer sie geht halt wirklich kaputt. Aber ich habe immer gedacht, was ist, wenn diese Durability runtergeht? Verliert meine Waffe dann nach und nach vielleicht auch an Angriffskraft? Macht die halt, wenn sie nur noch die Hälfte ihrer Haltbarkeit hat, hinterher weniger Schaden? Deswegen habe ich meine Waffen immer quasi religiös repariert. Kostet ja auch nicht so viel, wenn man das zumindest in kleinen Schrittchen macht immer. Also wenn die noch nicht so wahnsinnig viel von ihrer Haltbarkeit verloren haben. Das geht auch relativ langsam, also viel langsamer als zum Beispiel in Demon's Souls. Da habe ich das Gefühl gehabt, muss man viel mehr und viel schneller reparieren. Und ich habe deswegen immer aus Vorsicht habe ich repariert, weil ich nicht wusste, macht das sonst hinterher was, wird dann hinterher Schaden reduziert. Inzwischen glaube ich nicht, dass das nötig ist. Aber ich habe das echt über lange Zeit, bin ich immer, wenn ein Schmied in der Nähe war, bin ich hin und habe erstmal alles schön durchrepariert, damit wir hier nicht am Ende irgendein Risiko eingehen.
Ey, stell dir das mal vor, das ist eine Dramaturgie, die ist immer noch offen, aber wenn mein Black Knight Sword tatsächlich kaputt geht eines Tages und ich nichts anderes im Inventar habe, das auch nur annähernd so gut in meine Hand passt wie dieses Schwert, also vor dem Tag habe ich richtig Angst. Also da die auch echt in Bleitown, also ich dachte, dieses Spiel ringt mir jetzt in diesem letzten Moment, zum letzten Mal, wenn ich hier durchgehe, auch noch dieses Schwert ab, nur um dann festzustellen, dass ich mich die ganze Zeit verlaufen habe und gar nicht hier hätte sein müssen. Das wäre ganz schlimm gewesen. Aber wie gesagt, ich bin dann da gut rausgekommen nochmal, alles repariert und bereit für den nächsten Abschnitt.
Mir ging das so, ich habe auf dem Weg runter nach Bleitown, das ist ja so ein Händler, der da sitzt, ne, an dieser riesigen Zisterne, wo der von The Depth, von den Untiefen oder wie auch immer, da, ne, runter nach Bleitown. Da konnte man ja dieses coole Kristallschwert kaufen. Das hatte für mich damals opulente 150 als Damage Rating. Dass diese Kristallwaffen und Schilder und so, die haben allerdings den Nachteil, dass man sie nicht reparieren kann und sie haben eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Und das Ding habe ich mir gekauft und dann war es eine Zeit lang, war es, da habe ich gedacht, strotze ich aber vor Kraft, ja. Und das Ding ist dann aber auch einfach irgendwann halt. Ich glaube, ich habe es nicht mal kaputt gehen lassen. Das war dann runter auf nur noch 5 Haltbarkeit und dann habe ich es weggepackt, so für den Fall, dass noch mal irgendein Notfall eintreten sollte. Das liegt bis heute in meinem Inventar, so kurz vorm Verrecken.
Ja, nee, also in meinem Inventar, übrigens, ich habe richtig viel Kram mittlerweile in meinem Inventar. Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, diese Sachen gewinnbringend zu verkaufen oder so? Also ich schlepp quasi immer noch auch die Hollow Knight-Rüstung aus mit den ersten Spielminuten mit mir mit. Ich habe alles noch im Inventar.
Ja, also da gibt's später, glaube ich, ein bisschen was, aber nicht spektakulär, sage ich jetzt mal.
Na gut.
Ja.
Na gut.
Nun denn, also du bist dann also jetzt bei dem, wieder in der Undead Parish sind wir bei dem Schmied, da hat sich dieses Tor geöffnet. Dieses Tor führt in einen Abschnitt namens Sen's Fortress. Was ich gemacht habe, ist allerdings, ich habe mich erinnert, dass es ja in dem Darkroot Garden, diesem Waldabschnitt, den wir vorher schon durchlaufen haben, wo wir den Moonlight Butterfly gekillt haben, da gab es ja dieses große Tor mit so einem leuchtenden Siegel, das verschlossen war. Und ich wusste, das Siegel kann ich bei dem Händler, also bei dem Schmied kaufen, für 20.000 Seelen.
Echt?
Ja.
Ist das im Inventar bei ihm? Ja. Oh, was?
Und das hatte ich ja aber auch schon erzählt. Und und dann, ich bin dann nämlich da einmal hingegangen, zu Sen's Fortress. Da kommen am Anfang auch diese so Schlangenmenschen, so Schlangenkrieger. Hab auch da festgestellt, die machen ordentlich Schaden noch bei mir. Und dann hab ich mich entschlossen, mir erstmal diesen Darkroot Garden 2 anzuschauen. Du bist nach Sen's Fortress direkt?
Ja, bin da direkt reingelatscht. Okay. Ach, guck mal, ja.
Ja, aber das macht ja nichts. Dann können wir ja vielleicht erstmal darüber sprechen. Nur vielleicht zur Erläuterung. Also ich bin erst in den Darkroot Garden 2 abgebogen. Und den habe ich auch dann abgehakt und habe dort auch noch mal eine wunderbare Gelegenheit gehabt, um Angstgrinding zu betreiben. Ich bin also bei Sen's Fortress relativ stark rein. Übrigens ein weiterer Grund, warum ich das vorgezogen habe, als sich rausstellte, dass das eine gute Gelegenheit zu weiterem Angstgrinding ist, war, ich habe gesehen, Sen's Fortress ist direkt quasi nach dem ersten Raum mit diesen Schlangenmenschen kommt eine schmale, enge Passage, wo so riesige sensenartige Mechanismen hin und her pendeln, ja, so das typische, die pendelnde Klinge, der man ausweichen muss. Und auch da habe ich gedacht so, boah, das sieht alles fies und schwer aus. Ah, scheiße, weiß ich nicht, ob ich darauf jetzt Bock habe. Das sieht auch aus wie was, auf das man vielleicht besser vorbereitet sein sollte. Ich guck mir erstmal das andere an. So, das muss man vielleicht wissen, um jetzt keine Ahnung, wir werden sehen, wie deine Erfahrungen dort sind, zu verstehen, dass ich dieses Areal, ich hatte gedacht, es wird ganz schrecklich. Das war es auch für die ersten vielleicht 10 Versuche und dann ging es.
Also wollen wir dieses Areal jetzt noch in diese Folge mitnehmen oder machen wir hier einen spektakulären Cliffhanger?
Das ist eine gute Frage. Wie viel hast du zu erzählen?
Naja, also ich glaube, der Cliffhanger wäre schon ganz nett, ehrlich gesagt. Also du hast das jetzt so wunderschön den Leuten vor die Haustür gelegt und dann bin ich fast dafür, dass wir die Tür aufmachen, erst in der nächsten Folge und dann reinholen, was du da repariert hat.
Okay. Ja, und vor allem, bevor wir hinterher das jetzt zu schnell abhaken, dann hätte ich auch gesagt, gut, dann war das vergleichsweise wenig Wegstrecke im Spiel innerhalb von 45 Minuten im Grunde genommen nur. Ja, mal hier oder da den Zeh ins Wasser gehalten, abgebrochen und wieder zurückgerannt. Ja, aber jetzt stehen wir vor dem nächsten großen Segment von Dark Souls, meine Damen und Herren, nämlich vor Sands Fortress. Und damit geht's in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal und bis dahin.